Herztöne, der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes.
Dann hatte ich ein erstes Praktikum im Rahmen meiner ersten Ausbildung und musste einen Monat in die Gebärabteilung. Und dann haben mir die Kinderkrankenschwestern auf dem Wochenbett gesagt, du wirst dann auf die Welt kommen in der Gebärabteilung. Das sind dann ganz böse Frauen, diese Hebammen. Und wie wir alle wissen, ich bin ja sehr klein und zierlich. Und dann haben sie gesagt, du wirst unter die Räder kommen.
Das ist Petra Graf, die oberste Schweizer Hebamme.
Und ich muss dir sagen, ich stand an diesem Gebärbett bei meiner ersten Geburt und ich war so sicher, hier gehöre ich hin. Ich wollte nicht mehr weg.
Petra Graf ist seit Anfang September letzten Jahres Präsidentin des Schweizerischen Hebammenverbandes. In dieser Podcast-Episode spricht sie über die brennendsten Fragen, die sie beschäftigen. Sie erzählt, wann sie als Hebamme an ihre persönlichen Grenzen stieß, wie sie zu aktuellen Themen wie Gewalt und Freebirthing steht. Und sie nennt ihre wichtigsten Ziele als Präsidentin des Schweizerischen Hebammenverbandes. Ich bin Rebecca Häfeli, ich stelle die Fragen, doch zuallererst stellt sie sich selbst vor.
Mein Name ist Petra Graf. Ich habe ursprünglich Kinderkrankenschwester gelernt, habe diese Ausbildung schon vor 30 Jahren abgeschlossen, 1993, 1998 das Hebammendiplom erlangt und dann 20 Jahre als Hebamme quasi am Bett hands-on gearbeitet und bin seit 15 Jahren an der ZAW als Dozentin tätig. Ich bin 52,5 Jahre alt.
Gut, ich habe es gesagt, seit September 2024 bist du Präsidentin des Schweizerischen Hebammenverbandes, die oberste Hebamme, wie man so sagt. Was hast du bisher erlebt? Was waren so prägende Ereignisse?
Es ist ein unglaublich vielseitiges Amt. Ich habe schon einige prägende Erlebnisse gehabt, gerade letzte Woche fand die Lancierung der Familieninitiative statt von Allianz F. Und da durfte ich in meiner Rolle als Präsidentin auf dem Bundesplatz in Bern auf dem Podium stehen, neben NationalrätInnen und auch den Initiatinnen der Initiative. Und es war ein sehr inspirierendes Erlebnis, neben all diesen Menschen auf dem Podium einstehen zu dürfen, als Hebamme für die Familien in der Schweiz und auch politisch gesehen zu werden. Was mich besonders gefreut hat, auch die Präsidentin der Sektion Genf war anwesend, Letizia, und das hat mich auch nochmal so bestärkt, ja, wir Hebammen gehören einfach auch hierhin und müssen den Frauen eine Stimme verleihen und den Familien.
Und also wieso jetzt hat dich besonders die Anwesenheit der Präsidentin der Sektion Genf besonders berührt?
Es gab so ein Gefühl der Verbundenheit, so und auch über die Sprachgrenzen hinweg. Wir teilen das Bedürfnis, die Familien zu unterstützen und wir stehen da als Hebammen. Das hat mich wahnsinnig berührt. Was auch so schön ist, der Artikel 29 vom Krankenversicherungsgesetz, also wieder ganz eine andere Ebene, konnte dieses Jahr in der Frühjahrssession vom National- und vom Ständerat verabschiedet werden. Und man glaubt es kaum, wir Hebammen haben jetzt einen Artikel 29, der heißt neu Mutterschaft und Leistungen von Hebammen. Das heißt, wir Hebammen haben jetzt einen Artikel im Gesetz, der unseren Beruf auch abbildet im Zusammenhang mit dem Thema Mutterschaft. Das ist natürlich eine riesige Arbeit von einem enorm aktiven Team und das wurde lange vor meiner Zeit begonnen und trotzdem war das jetzt in dieser Frühjahrssession nochmal heiß und hat mich auch sehr berührt.
Du hast vorhin die Arbeit der Hebammen für die Familien, für die Frauen, für die Kinder, auch für die Väter angesprochen. Wir kommen später konkret darauf zu sprechen. Mich würde noch interessieren, du bist jetzt oberste Hebamme, eben du bist auf dem Bundesplatz. Wie fühlst du dich in dieser Rolle? Fühlst du dich wohl?
Es sind grosse Schuhe, ich sage das immer wieder. Und meine Vorgängerin, sehr geschätzt, Barbara Stocker, hat 11 Jahre enorm viel geleistet für die Sichtbarkeit. Ich denke einfach immer, ja, wenn ich es nicht mache, wer soll es dann machen? Und deshalb, ja, ich fühle mich wohl, ich fühle mich auch getragen von meinen Kolleginnen im Zentralvorstand, der Geschäftsstelle. Ich bekomme auch Feedbacks von Kolleginnen im Sinne von, oh, ich bin aber froh, machst du das? Dann muss ich das nämlich nicht. Ich denke, es gibt auch viele Hebammen, die das gar nicht so gerne machen würden. Und ich denke einfach, ja, ich mache das gerne und versuche mein Bestes zu tun.
Wie wichtig ist der Punkt, dass du selber Hebamme bist, dass du 20 Jahre als Hebamme gearbeitet hast?
Aus meiner Sicht ist das ganz, ganz wichtig, weil mein Herz ist ein Hebammenherz. Und ich denke, man kann das dann besser portieren. Und ich weiß, wovon die Hebammen sprechen. Ich war ja auch selber viele Jahre Hausgeburtshebamme. Also ich spüre auch deren Puls. Auch wenn ich jetzt nicht mehr am Bett arbeite, aber ich weiß, wovon sie reden. Und ich denke, dass man das Verständnis aufbringt füreinander. Wir arbeiten in so unterschiedlichen Settings. Und ich habe aber auch im Spital gearbeitet und kann auch deren Probleme antizipieren. Und das hilft. Ich denke, es ist enorm wichtig, dass die Präsidentin selber auch Hebamme ist.
Du bist Dozentin an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, der ZHAW. Was machst du da genau und wie bringst du das überhaupt alles unter einen Hut? Also wie geht das mit diesen verschiedenen Pensen rein technisch? Schläfst du überhaupt noch?
Es ist eine sehr gute Frage. Ich muss mich noch ein bisschen ausbalancieren, das merke ich. Ich arbeite jetzt an der ZHAW in einem 50% Arbeitspensum. Das Gute an der Fachhochschule ist ja, dass es Unterricht gibt, den man ein halbes Jahr im Voraus bereits plant. Man hat einen Stundenplan, im Gegensatz eben zu den Hebammen, die im Feld arbeiten. Und das hilft mir natürlich zu organisieren. Aber ehrlich gesagt, nur schon 2 Outlook-Kalender zu managen, ist nicht unbedingt immer einfach, vor allem weil ich sie nicht synchronisieren kann und dann manchmal doch einen Termin irgendwo vielleicht nicht eingetragen habe. Aber es geht und Andrea Weber von der Geschäftsstelle unterstützt mich auch großartig. Also ich empfinde mich so in einem Team. Du hast gesagt, wie fühle ich mich als Hebammenpräsidentin? Ich bin schon in dieser Position, aber ich habe starken Rückenwind und ich finde, wir sitzen in einem großen Boot und alle rudern mit, um so ein Bild zu bedienen. Und dann bin ich nicht alleine auf diesem Schiff. Und deshalb irgendwie gelingt es, aber ich bin noch daran, ein bisschen mich zu finden, zumal eben auch das Präsidium manchmal sehr dichte Zeiten hat und dann gibt es wieder Zeiten, die vielleicht weniger Engagement erfordern. Und das muss ich natürlich rausfinden. Ich glaube, ich brauche wie überall mindestens 1 Jahr, bis ich alles einmal gemacht habe und erlebt habe, damit ich weiß, was auf mich zukommt.
Also so die sprichwörtlichen 100 Tage im Amt, die reichen nicht ganz aus dafür. Zurück zur ZHAW nochmals. Was unterrichtest du eigentlich? Was ist deine Aufgabe?
Das fragen nämlich immer alle. Ich unterrichte gar nicht so viel. Ich habe ja 15 Jahre lang den Fachbereich Betriebe Praktika geleitet und habe die Leitung dann eben letztes Jahr abgegeben. Das heißt, wir von diesem Fachbereich sind das Bindeglied zur Praxis. Deshalb habe ich auch die Praxis wie nie aus der Hand gegeben, kann ich mal so sagen. Und wir haben tagtäglich Kontakt zu unseren Institutionen, die die Studierenden ausbilden. Das ist mein Kerngeschäft. Wir platzieren, wir coachen, bei Problemen sind wir da, wir machen Troubleshooting auf Seite Studierenden, aber auch für die Praxisinstitutionen. Unterrichten tue ich vorwiegend im Fokus Berufspolitik. Das ist ein bisschen mein Steckenpferdchen, schon viele, viele Jahre. Und da unterrichte ich vor allem im Bachelorstudiengang, teilweise auch ein wenig im Masterstudiengang und in der Weiterbildung an der ZHAW.
Ich möchte bei den Praktika anknüpfen. Das ist ein ganz spannender Punkt, weil, soviel ich weiß, gibt es ja immer weniger Praktikumsstellen und man hört ja auch jetzt gerade in letzter Zeit, wenn man ein bisschen in die Zeitungen schaut und News hört, dass Spitäler Geburtsabteilungen schließen, und zwar reihenweise, kann man fast sagen, und da gehen ja auch Praktikumsplätze verloren. Wie groß ist dieses Problem?
Das ist ein großes Problem, das mich sehr, sehr beschäftigt und mich auch betroffen macht. Die Spitalschließungen, du hast es gesagt, es kostet Ausbildungsplätze, es kostet aber auch Arbeitsplätze, und den Frauen wird teilweise wirklich auch in der Region ein Spital weggenommen, eine Möglichkeit, ihr Kind zu gebären. Das nimmt immer mehr ab, und es ist im Moment sehr virulent, dieses Thema. Und die Ausbildungsplätze ist ein großes Thema. Wir wissen, dass wir viele Hebammen ausbilden müssen. Die Anzahl ausländischer Diplome von Hebammen, die in der Schweiz angestellt werden, sind seit Jahren zunehmend. Das heißt, wir bilden offensichtlich nach wie vor nicht genügend Hebammen aus in der Schweiz, die dann den Beruf ausüben, damit wir unseren eigenen Bedarf decken können. Und wenn jetzt diese Ausbildungsplätze wegfallen, sind wir in einem großen Dilemma eigentlich. Wo können die Studierenden ihre Kompetenzen erwerben? Oder schicke ich sie dann auch ins Ausland, was auch unethisch ist aus meiner Sicht, weil dann nehme ich da Ausbildungsplätze wieder weg von Hebammen, die sie selber auch ausbilden müssten in ihren eigenen Ländern. Es ist ein schwieriges Thema. Ich denke, wir müssen uns auch überlegen, gerade das Wochenbett hat sich verkürzt in den vielen letzten Jahren. Im Moment weiß ich, im Kanton Zürich bleibt eine Frau nach einer Spontangeburt noch 48 Stunden im Spital, geht dann nach Hause, und dann lernen die Studierenden in einem Wochenbett auf dem Spital gar nicht mehr alle Kompetenzen, die sie benötigen, eine solche Frau über einen längeren Zeitraum zu betreuen. Das beschäftigt uns auch an der ZHW, und wir sind daran, Strategien zu entwickeln, gemeinsam mit unseren Praktikumspartnern, damit wir dieses Problem auch bewältigen können und dass wir daran arbeiten können.
Also das würde bedeuten, dass man die praktische Ausbildung quasi auch anders strukturiert. Oder wie sähe ein solches Modell aus? Was bräuchte es, um das umzusetzen und an die Aktualität eigentlich anzupassen?
Das ist eine ganz gute Frage. Wir haben in der Schweiz das Stichwort ambulant vor stationär. Wir wollen Leistungen wegbringen vom stationären Setting. Ich unterstütze das sehr, auch nach der Geburt ist das nicht schlimm, wenn eine Frau nach Hause geht, aber es braucht eine qualifizierte Begleitung zu Hause. Und wenn sie das nicht mehr lernen können im Spital, müssen wir die Ausbildung rausbringen ins Feld, in die ambulante Pflege zu den Hebammen. Und da haben wir ein großes Problem in der Schweiz, mit dem Föderalismus natürlich auch. Der Kanton ist für die Gesundheitsversorgung seiner Bevölkerung zuständig. Und theoretisch wäre der Kanton in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass immer ausreichend gut ausgebildete Hebammen da sind, die diese Betreuung auch abdecken könnten im ambulanten Setting. Und das ist im Moment nicht gewährleistet. Also die Hebammen, die ausbilden im Moment in der freien Praxis draußen, die machen das gratis, ohne einen Lohn. Und ich bewundere das und ich kann nicht genug Danke sagen all diesen Kolleginnen, die das intrinsischer Motivation machen und sagen, ich will doch auch mal in Pension, ich will doch auch mal aufhören zu arbeiten, und ich muss wissen, dass da gut qualifizierte junge Hebammen nachkommen, und dann bilde ich die lieber selber aus. Und das zweite Problem ist, dass wir haben, die Studierenden verdienen überhaupt nichts in dieser Zeit, in der sie dann das Praktikum bei dieser Hebamme machen. Auch das finde ich nicht korrekt, weil dann kann sich wirklich nicht jede Studentin ein solches Praktikum quasi leisten und für 15 Wochen keinen Lohn zu verdienen. Und das finde ich halt auch ein Thema von der Chancengleichheit, damit nicht alle Hebammenstudierenden die Möglichkeit geboten wird, ein solches Praktikum zu absolvieren.
Also ich höre, an der Finanzierung müsste sich einiges ändern. Jetzt aber trotzdem die Frage, ich dachte, das Praktikum gehört zur Ausbildung, also ist quasi Voraussetzung, damit ich überhaupt das Studium abschließen kann. Was machst du jetzt mit einer Hebammenstudentin, die sich ein Praktikum nicht leisten kann?
Auch das sind ganz wirklich schwierige Entscheidungen. Wir haben auch eine Studienberatung. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Darlehen aufzunehmen. Oder es haben tatsächlich nicht alle die Möglichkeit, im Moment ein solches Praktikum zu absolvieren. Eben aus diesen benannten Gründen. Auch weil wir nicht genügend Plätze haben, weil ja eben die Hebammen auch kein Geld bekommen. Dazu muss man sagen, es gibt Kantone, die Westschweiz ist da wirklich weit, weit voran, die bezahlen diese Praktikas. Kanton Bern und Thurgau bezahlt diese Praktikas auch. Also es gäbe Best-Practice-Beispiele bereits in der Schweiz und die anderen Kantone könnten da gerne mal nachfragen, wie löst ihr dann dieses Problem? Und wir sind daran, die Hebammen in den unterschiedlichen Kantonen sich für diese Finanzierung einzusetzen.
Die Finanzierung ist das eine, der Inhalt des Praktikums das andere. Man hört ja auch immer wieder von diesen hebammengeleiteten Geburten. Also ein anderes Modell. Vielleicht kannst du ganz kurz zwei, drei Sätze dazu sagen und die Frage gleich beantworten. Wäre das eine Lösung, wenn man neue Modelle fördern würde?
Absolut. Ich finde, hebammengeleitete Modelle sind Modelle der Zukunft. Was das Schöne ist, es gibt nicht ein hebammengeleitetes Modell und das one size fits all in diesem Sinne, sondern es gibt so viele hebammengeleitete Modelle, wie es vielleicht Kantone gibt oder Gesundheitsregionen gibt. Und jede Region muss für sich ein bisschen herausfinden, mit ihren Gegebenheiten, was passend ist. Es gibt die freistehenden Geburtshäuser, ich glaube, das ist allen bekannt, die kennt man, da geht man in ein Geburtshaus und kriegt da das Kind mit einer Hebamme oder einem Team von Hebammen. Dann gibt es aber neueren Datums auch hebammengeleitete Abteilungen in den Kliniken. Im Kanton Zürich war das politisch so gewollt. Die haben gesagt, die Politiker ihnen, wir wollen, dass ihr das umsetzt. Die haben den Spitälern den Auftrag gegeben, was ich sehr toll finde. Dann gibt es aber auch Spitäler, die sagen, wir stellen ein Geburtshaus auf unser Areal und überall in diesen Settings gibt es eine sehr enge interprofessionelle Zusammenarbeit mit allen Gesundheitsfachpersonen rund um die Geburt. Die Idee dahinter ist nur, der Frau so viel anzubieten wie nötig und so wenig Interventionen wie möglich. Das heißt, grundsätzlich sind das gesunde Frauen mit gesunden Kindern, die in einem Setting ihr Kind bekommen, das von der Hebamme von A bis Z geleitet wird. Und wenn es zu Komplikationen kommt, wird die Frau möglichst nahtlos überführt in das, sage ich jetzt mal, ärztegeleitete System. Ich möchte mich wirklich hüten davor zu sagen, es gibt das richtige hebammengeleitete System, das gibt's einfach nicht. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit so Pflanzen. Und wir gießen jedes Pflänzchen und jedes Pflänzchen kann sprießen. Und ich glaube, wir müssen dann schauen, mit der Zeit wird sich's ein bisschen zeigen, wo haben auch die Frauen den größten Benefit, wo haben auch die Hebammen, die Spitäler große Benefits von solchen Modellen.
Also Benefits für die Frauen kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allem für Frauen, die wenig Interventionen wünschen von Beginn an. Benefits für die Hebammen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil die Autonomie natürlich größer ist. Wo wäre, um jetzt den Kreis zur Ausbildung noch zu schließen, wo gäbe es da einen Benefit?
Der wäre enorm. Ich denke, gerade am Anfang der Ausbildung, wenn die Studierenden in ein großes Spital kommen mit sehr vielen komplexen Fällen, kann das eine absolute Überforderung sein. Und so meine Vision, mein Traum wäre, dass die Studierenden starten könnten, genau bei diesen physiologischen Geburten, bei diesen Geburten mit wenig Interventionen, mit Zeit, mit 1:1 Betreuung durch die Hebamme. Und dann würden sie einen guten Boden schaffen, glaube ich, für ihre Zukunft und wären dann gut gerüstet, auch in den höheren Semestern mit Mehrfachwissen diese komplexen Fälle sehr gut bewältigen zu können. So meine Vision wäre, dass die Studierenden in den unteren Semestern, in den Praktikas genau in diesen hebammengeleiteten Modellen ausgebildet würden. Oft sind das auch Modelle, wo die Frauen die Hebammen schon ein bisschen länger kennen, der Zeitraum länger ist, das weiß man auch, Studien auch, dass eben genau, du hast es gesagt, die Frauen zufriedener sind, am Schluss mit der Betreuung und später auch weniger Probleme machen.
Also die Hebammen kennen die Frauen, weil die Frauen zu Geburtskontrollen ins Geburtshaus oder in die Abteilung schon kommen oder weil sie von einer Beleghebamme betreut werden, die hebammengeleitete Geburten macht. Ist das richtig?
Ganz genau so. Also der Betreuungsbogen, dass eben schon in der Schwangerschaft mit der Frau gesprochen werden kann. Was wünschst du dir für deine Geburt? Was soll auf keinen Fall passieren? Und wenn ich das alles weiß als betreuende Hebamme und ich in einem kleinen Team arbeite und allen das bewusst ist, was diese Frau für Wünsche, Befürchtungen hat für ihre Geburt, dann kann das nachher auch ein Riesengewinn sein, dass die Frau dann so gebären kann, wie sie das in ihren Vorstellungen sich auch gedacht hat.
Und das, was du vorhin gesagt hast, also dass quasi der Teil nach der Geburt zu Hause die Betreuung ja nach mehr als 48 Stunden nach der Geburt auch abgedeckt wird, das würden die Studentinnen dann auch mitbekommen, weil sie Beleghebammen zum Beispiel begleiten würden.
Ganz genau, da gibt es gute Modelle bereits. Ich denke an Australien. Die haben so ein Modell implementiert, dass eine Studentin einer Frau folgt, also einmal über den ganzen Behandlungspfad hinweg. Das wäre doch eine Vision, wenn ich eine Frau XY in der Schwangerschaft kennenlerne als Studentin, im besten Fall unter der Geburt mitbetreue und dann nachher sehe, wie sich in den nächsten Wochen die Familie zu Hause einrichtet mit dem Neugeborenen. Das gäbe so eine wunderbare, aus meiner Sicht, Betreuungskaskade, wo die Studentin einen riesigen Vorteil daraus ziehen würde. Wir arbeiten daran, diese Vision umzusetzen im Rahmen der Fachhochschule. Wie gesagt, unser Gesundheitswesen ist super fragmentiert in der Schweiz. Das weiß jede Frau, die schon mal ein Kind bekommen hat, in wie viele Hände sie sich begibt im Laufe ihres Journeys vom Mutterwerden. Und das wäre doch eigentlich das Schönste, wenn man das alles ein bisschen aus einer Hand hätte.
Wir haben gehört, Australien, also du bist auch international sehr gut vernetzt. Du interessierst dich auch für Modelle in aller Welt. Kannst da sicher auch einen Beitrag leisten für den Hebammenverband. Ich möchte einen Themawechsel machen. Ich möchte etwas Persönliches von dir erfahren. Du hast Kinderkrankenschwester gelernt. War Hebamme dann dein Fernziel?
Das ist ganz lustig. Ich war sehr jung natürlich, habe mit knapp 18 Jahren meine Ausbildung begonnen zur Kinderkrankenschwester. Und ganz ehrlich gesagt, ich wusste nicht, dass es Hebammen gibt zu diesem Zeitpunkt. Ich wollte, wie so viele junge Frauen, etwas mit Kindern machen. Und dann hatte ich ein erstes Praktikum im Rahmen meiner ersten Ausbildung und musste einen Monat in die Gebärabteilung. Und dann haben mir die Kinderkrankenschwestern auf dem Wochenbett gesagt, du wirst dann auf die Welt kommen in der Gebärabteilung, das sind dann ganz böse Frauen, diese Hebammen. Und wie wir alle wissen, ich bin ja sehr klein und zierlich, und dann haben sie gesagt, du wirst unter die Räder kommen. Und ich habe mir gedacht, ja gut, ich schaue mir das jetzt mal an, das kann so schlimm nicht sein. Und ich muss dir sagen, ich stand an diesem Gebärbett bei meiner ersten Geburt und ich war so sicher, hier gehöre ich hin. Ich wollte nicht mehr weg. Ich habe dann meine Ausbildung fertig gemacht, abgeschlossen, ging dann bewusst noch auf die Neonatologie als Kinderkrankenschwester, habe mir versucht, möglichst alle Skills anzueignen, aber da war schon lange klar dann, ich will Hebamme werden.
Also war das ein Schlüsselmoment oder kannst du dich erinnern, wann es Klick gemacht hat?
Ja, bei der ersten Geburt im Gebärsaal in diesem Praktikum. Ich war knapp 18 Jahre alt. Ich stand an diesem Bett und die Frau, das war eine Fünftgebärende, der Mann war nicht dabei, er hatte zu tun mit den Kindern, das waren Bauern auf dem Hof, der konnte da nicht weg. Und dann hat sie zu mir gesagt, sie sind jetzt wie mein Mann und sie ersetzen jetzt meinen Mann und müssen mich unterstützen. Und ich habe gesagt, ja, sie sagen mir, was sie brauchen und ich versuche mein Bestes. Und sie hat sich nachher bedankt auf dem Wochenbett. Ich habe sie ja dann weiter begleitet, weil ich ja dann wieder aufs Wochenbett zurück musste, quasi in meine Lehre. Und dann hat sie sich bedankt mit einem Kärtchen und das habe ich heute noch. Und sie hat so schön geschrieben, wie toll das für sie war, auch ohne ihren Mann mit mir zusammen dieses Kind zur Welt zu bringen.
Sehr schön. Jetzt unter die Räder gekommen bist du nicht bei diesen, in Anführungszeichen, bösen Hebammen, wie wir wissen. Jetzt aber trotzdem gab es dann in der Zeit, als du Hebamme warst, am Bett gearbeitet hast, Geburten gemacht hast, gab es da Geburten oder gab es da Momente, in denen du an deine Grenzen gekommen bist?
Absolut. Ich glaube, das wird jede Hebamme bestätigen. Wir kommen teilweise an unsere Grenzen zusammen mit den Frauen, aber auch ganz persönlich. Ich kann mich an eine Frau sehr gut erinnern. Es geht jetzt darum, sie hat ihr erstes Kind verstarb im Bauch am Termin. Sie war sehr jung, das war schlimm natürlich. Sie musste das Kind dann gebären und es war eine traurige Geburt. Ich war da nicht dabei. Aber ich habe das sehr eng mitbekommen, weil es ein kleines Haus war und dann leiden wir alle mit vom Team. Sie kam dann mit der zweiten Schwangerschaft, war wieder schwanger und dann war der Name von dieser Frau, stand an der Tafel, an der Wand. Das macht man so in diesem Stationszimmer früher. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, als ich den Namen sah und zum Dienst erschienen bin und habe gedacht, jetzt freue ich mich richtig, diese Frau zu betreuen. Und dann kam aber die diensthabende Hebamme für die Schichtübergabe und hat mir gesagt, stell dir vor, Petra, auch dieses Kind ist wieder schon verstorben. Und das war so traurig in diesem Moment, natürlich auch für mich. Und ich musste wirklich mich gut nochmal erden, bevor ich in dieses Zimmer gehen konnte und mit ihr diese Geburt durchstehen konnte. Es gibt jetzt, will ich das aber auch noch auflösen, zu all diesem Traurigen, was diese Familie durchleben musste, hat sie dann ein drittes Kind bekommen, das hat gelebt, das war alles wunderbar, da durfte ich dann die Wochenbettbetreuung machen und das war so heilsam auch für mich selber, weil ich wirklich da an meine Grenzen gestoßen bin. Und dann hat sie vor noch nicht so langer Zeit, etwa vor 6, 7 Jahren mit über 40, sie war eben noch sehr jung bei diesen ersten Kindern, noch ein Nachzügler-Baby bekommen. Und sie hat mich gefragt in der Schwangerschaft, würdest du mitkommen? Wir kennen uns schon so, so lange für meine Geburt. Ich möchte so gerne, dass du mitkommst. Und ich war ja schon an der Schule und überhaupt. Und ich durfte dann, das Spital hat das erlaubt, sozusagen als Freundin, als zusätzliche Person sogar mit in die Operationssaal, weil sie braucht zwingend immer jetzt eine Sektio. Und das war nochmal so ein wunderbares Erlebnis, ihr dann auch zu helfen, das Kind anzusetzen nach der Geburt. Also wirklich, man kommt an die Grenzen. Ich finde aber auch, es hat eben in diesem Schlimmen manchmal auch wieder etwas Schönes, was man einfach auch gut suchen muss und für sich auch bewahren muss.
Ein grosses Thema momentan ist Gewalt unter der Geburt. Also Frauen, die sich ausgeliefert fühlen, die sagen, da werden Dinge gemacht, die ich nicht wollte, ich bekomme Medikamente, die ich nicht wollte und so weiter. Wie stehst du diesem Thema gegenüber als Präsidentin des Schweizerischen Hebammenverbandes?
Es ist ein grosses Thema. Ich finde es ein wichtiges Thema und ich glaube, es hat es schon immer gegeben. Ich bin überzeugt, wir reden heute darüber und das ist auch gut so. Das Ausgeliefertsein, diese Ohnmacht, das ist ein ganz schreckliches Gefühl und ich kann jede Frau sehr gut verstehen, die nachher sagt, ich bin traumatisiert, das hätte nicht passieren dürfen. Mir tut es leid für jede Person, jede Frau, die so etwas durchmachen muss in ihrem, ja, in der Geburt, in einem Moment, wo man ja auch tatsächlich den Schmerzen vielleicht ausgeliefert ist, überrollt wird von der Macht, der ganzen Wucht, den Wehen etc. Und ich finde, da müssen wir gut hinschauen, wir müssen ganz gut auch hinhören, was uns diese Frauen berichten und was sie denn brauchen, was wir besser machen können. Ich war jetzt gerade vor unserem Interview in einem internationalen Zoom-Meeting und es ging ums Thema Freebirthing. Das sind eben Frauen, die dann ganz weg, ganz alleine, ohne eine Gesundheitsfachperson ihre Kinder bekommen und es war eine Hebamme aus Island, die hat Forschungsergebnisse vorgestellt, die es leider noch gar nicht so viele gibt, weil das in einem großen, großen Graubereich stattfindet und oft gar nicht supportiert wird, dass die Frauen bewusst allein zu Hause geboren haben. Ich finde, es ist ein Thema, es macht mich sehr betroffen für alle Frauen, die das durchleiden und die daran dann knappern, unter Umständen ein ganzes Leben. Das kennen wir Hebammen schon auch, wenn man sagt, man ist Hebamme, dann sagen dir oft die Frauen, ja, jetzt musst du mal zuhören, meine Geburt vor das kann schon 30 Jahre her sein, es bleibt einfach in der Erinnerung. Und ich finde, es sollte ein Erlebnis sein, das positiv geprägt ist, wenn immer möglich.
Du hast das Thema Free Birthing jetzt eingebracht. Kannst du noch kurz sagen, wo du die Verbindung machst zur Gewalt, also zum Gewaltthema?
Das haben eben ihre Studien gezeigt, dass das sehr oft Frauen sind, die beispielsweise bei der ersten Geburt sagen, sie haben Gewalt erlebt unter der Geburt, sie haben sich ausgeliefert gefühlt und sie wollen sich nicht mehr in dieses System begeben. Und ich finde, wir müssen hinschauen und das System müssen wir überprüfen und Anpassungen vornehmen, damit dieses System möglichst den Frauen gerecht wird und ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse auch gerecht abgedeckt werden unter der Geburt.
Das klingt jetzt so einfach. Wir müssen, man muss, man sollte. Was macht der Hebammenverband konkret?
Wir versuchen zum Beispiel die hebammengeleiteten Modelle zu forcieren. Wir haben ein Anerkennungsverfahren, das können sich die Spitäler, diese hebammengeleitete Geburtshilfe anbieten, durchlaufen. Das sind Audits, das sind natürlich mit Qualitätskriterien hinterlegt. Man muss nachweisen, wie machen wir die interprofessionelle Zusammenarbeit. Wir wissen auch, diese Brüche sind teilweise schwierig dann für Frauen, wenn es eben von einem Wechsel, von einem Behandlungsteam kommt. Es gibt schon Daten dazu, belastbare Daten, dass eben so eine kontinuierliche Betreuung aus einer Hand von einem Team die Frauen stärkt und unterstützt, ein gutes Erlebnis zu haben. Ich denke, hebammengeleitete Modelle sind eine Möglichkeit. Ich denke aber auch, es muss noch mehr geforscht werden. Wir müssen noch mehr wissen, was die Frauen wirklich brauchen und wo diese Brüche passieren, damit wir eben aus diesen Schnittstellen Nahtstellen machen können und den Frauen gerecht werden mit ihren Wünschen.
Und wieso ist bei hebammengeleiteten Geburten die Gefahr kleiner? Also auch eine Hebamme, die eine hebammengeleitete Geburt macht, muss ja irgendwann schlafen, wenn es sehr lange dauert. Und dann gibt es einen Wechsel.
Absolut. Wenn ich aber die Frau gut kenne und ich kann meiner Kollegin einen Rapport abgeben und ganz differenziert sagen, was sie dann genau mir gesagt hat und wo sie sich befindet, dann ist das nachher eine andere Übergabe, als wenn das einfach drei Frauen parallel zu betreuen sind. Das hat eben auch sehr viel mit der 1-zu-1-Betreuung zu tun. Die haben wir noch gar nicht so groß angesprochen. Das ist mir ein riesiges Anliegen. Gerade jetzt hätten wir eigentlich teilweise sehr viel Personal durch den Geburtenrückgang. Wir haben einen Geburtenrückgang in der Schweiz. Durch die Spitalschließungen wären die Spitäler vielleicht auch in der komfortablen Lage, ausreichend, sage ich mal, Hebammen einzustellen, um eben auch zum Beispiel eine 1-zu-1-Betreuung unter der Geburt gewährleisten zu können. Und man weiß natürlich auch, wenn die Frau nicht alleine ihr Kind quasi gefühlt zur Welt bringen muss und die Hebamme muss hin und her rennen zwischen zwei Geburten, dann ist das für die Frau und das Paar natürlich entspannter und sie fühlen sich aufgehobener und auch gehört und ernst genommen. Das ist ein weiteres Thema, was mich sehr umtreibt, dass wir uns da wirklich stark machen, dass eine 1-zu-1-Betreuung unter der Geburt möglich ist. Die 1-zu-1-Betreuung einer Frau unter der Geburt durch eine Hebamme ist ein weiterer sehr großer Bestandteil davon, dass die Frauen dann auch geschützt werden, vielleicht Übergriffe, so wie sie das erleben, zu erleben. Wenn die Hebamme eben hin und her switcht zwischen zwei Gebärzimmern, kann das Stress für alle bedeuten. Für die Hebamme, die das Gefühl hat, ich werde niemandem gerecht, auch meinem ethischen Anspruch an eine Betreuung nicht und der Frau schon gerade gar nicht. Und Forschungsresultate international haben das klar aufgezeigt, dass eine 1-zu-1-Betreuung durch eine Hebamme unter der Geburt sehr schützend sein kann.
Hast du schon mit einem Finanzdirektor eines Spitals darüber gesprochen? Weil der wird ja sagen, oder die Finanzdirektorin kann ja auch eine Frau sein, wird sagen, 1-zu-1-Betreuung, mehr Hebammen einstellen, schön und gut, aber uns fehlt das Geld.
Das liebe Geld, das ist ein riesiges Thema. Wenn man das aber ein bisschen weiter denkt, ich meine, ja, der Ökonom, die Ökonomin hat natürlich recht, wenn man nur das einzelne Spital anschaut. Wenn wir aber das ganze Gesundheitssystem in den Blick nehmen, dann könnten wir uns auch vorstellen, das weiß man auch, dass wir uns allenfalls Folgekosten sparen, wenn eben diese Frauen dann viel zufriedener sind mit der Begleitung, vielleicht später dann keine Therapie benötigen unter Umständen etc. und nachher vielleicht das Stillen besser läuft und wir wissen, Stillen hat einen schützenden Effekt, beispielsweise auch später auf eine allfällige Brustkrebserkrankung einer Mutter und was das für Folgekosten sind, wenn wir hier präventiv Maßnahmen ergreifen, schon in der Schwangerschaft und unter der Geburt, das lässt sich halt einfach nicht beziffern. Und gerade für das Spital macht es die Rechnung natürlich überhaupt keinen Deut besser, das ist mir schon klar. Aber wir setzen eben auf ein kuratives Gesundheitssystem in der Schweiz. Und ich denke, wir müssten uns viel mehr Gedanken machen, in ein präventives Gesundheitssystem zu investieren, weil wenn wir da gute Bindungen haben von Mutter und Kind, starke Geburten, starke Frauen, die gestärkt aus diesem Prozess herauskommen, das kann uns nachher ganz viele Folgekosten einsparen.
Wir haben jetzt viele Visionen gehört. Trotzdem, worin besteht deine alltägliche Arbeit als oberste Hebamme? Machst du auch ganz konkrete Schritte in diese Richtung?
Es ist wirklich so. Also es sind viele, viele Sitzungen im Alltag. Es sind viele Absprachen nötig. Man muss Projekte aufgleisen. Man muss ja immer klein anfangen. Im Moment zum Beispiel bearbeitet der Schweizerische Hebammenverband ein Projekt, Ein- und Ausschlusskriterien für die Hausgeburtshilfe, für die außerklinische Geburtshilfe. Also wir arbeiten natürlich den ganzen Tag höchst konkret, aber das bin dann nicht ich unter Umständen, das sind dann ganz viele Projekte, die laufen parallel und da sind viele Hebammen in der Schweiz involviert mit ihrer Expertise, weil ich als Präsidentin, ich weiß nur ein Bruchteil und in der Regel bin ich ja überhaupt nicht in die Tiefe eingearbeitet. Dafür gibt es ganz viele Fachexpertinnen und darauf bin ich auch wahnsinnig stolz, dass unser Berufsstand sich so fest professionalisiert hat in den letzten 20 Jahren. Wir haben viele Forschende, wir haben Hebammenexpertinnen, wir haben Hebammen, die als Stillberaterinnen arbeiten, also im ganzen Feld der Mutterschaft sich eine wahnsinnig tiefe Expertise erarbeitet haben und darauf bin ich unglaublich stolz.
Man weiß aber auch, dass ganz viele Hebammen aus dem Beruf aussteigen, eben weil sie zum Teil, du hast vorhin ein Beispiel genannt, im Spital so einen großen Stress haben. Wie willst du dem gegensteuern?
Da fehlen uns im Moment noch ein bisschen die belastbaren Daten. Die letzten Daten, die es gibt, die wurden vor allem bezogen auf die Pflege erhoben. Und wir gehen davon aus, dass das genauso auf die Hebammen zutrifft. Im Moment läuft eine Studie dazu, da hat sich der Schweizerische Hebammenverband auch beteiligt. Ich hoffe, dass ganz viele Hebammen da mitgemacht haben. Und wenn wir dann mal die belastbaren Daten haben, dann können wir auch genau schauen, wo wir den Hebel ansetzen müssen. Im Moment ist das noch so ein bisschen ein Schatten, wo wir nicht alles genau wissen. Wir müssen ganz genau hinschauen, auch hier, und wissen, warum verlieren wir diese Hebammen. Mir tut es leid um jede Hebamme, die wir ausbilden, die viel investiert hat, in ihre eigene Ausbildung viel gegeben hat von ihrer Lebenszeit und dann merkt, ich kann das nicht mehr. Ich finde das unglaublich schade und wir müssen das bestmöglich verhindern und für die Zukunft wissen, wo müssen wir ansetzen. Was wir konkret machen, wir haben viele Hebammenmitglieder, die sind freiberuflich tätig, die arbeiten, wie du jetzt gesagt hast, auf dem Wochenbett, draußen, in den Geburtshäusern. Und dann haben wir aber auch sehr viele Hebammen in den Spitälern und die sind nicht alle Mitglied beim Schweizerischen Hebammenverband. Und da wollen wir auch Anstrengungen unternehmen und genau abfragen, was bräuchten die von uns, damit die auch Mitglied werden, weil ich bin überzeugt, je mehr Mitglieder wir haben, desto stärker können wir auftreten und desto mehr können wir daran arbeiten, die Arbeitsbedingungen in allen Feldern der Hebammenarbeit, die ich vorhin aufgezählt habe, zu verbessern.
Ich sage jetzt mal frech, die bräuchten wahrscheinlich einen niedrigeren Mitgliederbeitrag.
Das wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit. Wenn wir natürlich doppelt so viele Mitglieder hätten, dann könnten wir den wahrscheinlich tiefer halten. Das liebe Geld ist natürlich auch beim Verband ein Thema. Wir machen auch Tarifverhandlungen beispielsweise. Also wir verhandeln den Lohn der Hebammen, die in eigener fachlicher Verantwortung unterwegs sind. Und das sind sehr teure Mandate, kann ich nur sagen. Da brauchen wir juristischen Beistand. Das können wir nicht alleine machen. Wir haben starke Player am Tisch. Das sind nämlich Versicherer. Und die haben gute Juristen, die haben auch Ökonomen. Und wir müssen diese Expertise teuer einkaufen. Wir machen das auch. Wir arbeiten mit guten Profis. Aber die sind nicht gratis zu haben. Und genau aus diesem Grund wollen wir noch mehr Mitglieder. Und dann haben wir gute Mitgliederbeiträge, dann haben wir ein solides Finanzfundament eigentlich, womit wir arbeiten können.
Du hast ganz viele Ideen, du hast ganz viel Energie, auch diese Ideen umzusetzen. Du hast ein gutes Team im Hintergrund, das Fäden spannt und schwer arbeitet. Zum Schluss die Frage, wenn du dir etwas wünschen könntest, du könntest jetzt gleich etwas verändern für die Hebammen in der Schweiz. Was wäre das?
Das wäre ein absoluter Traum. Ich würde mir wünschen, dass die Hebammen, wir sagen dem so full scope of practice, also dass sie die Autonomie, die sie eben lernen in der Ausbildung und für die wir auch dastehen, die physiologische Geburt, ganz in ihre Hände bekommen. Und dass wir den Anteil natürlich gut mit interprofessioneller Zusammenarbeit abdecken, mit dem ärztlichen Bereich. Aber dass wir, so mein Traum wäre, dass wir Hebammen wirklich unseren Hebammenberuf so ausüben könnten, wie wir den gelernt haben und wie wir uns das auch vorstellen.
Herztöne, der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes.